Ja, wir sind im Kolosserbrief und Kapitel 4 schon bald am Ende angelangt. Wir werden heute noch nicht ganz zu Ende lesen. Das werden wir uns für nächstes Mal aufsparen. Letztes Mal haben wir uns die drei Verse zum Thema Gebet angeguckt. Und an vielen Stellen finden wir im Wort Gottes die Aufforderung, betet. Und eigentlich sollte es für uns als Kinder Gottes etwas Selbstverständliches sein, mit unserem Vater im Himmel zu sprechen. Und dennoch muss uns Gottes Heiliger Geist daran erinnern, dass wir doch bitte schön bleiben sollen im Gebet, dass wir nicht aufhören sollen. Gott kennt uns genau und weiß, dass wir nachlässig sind, dass wir im Augenblick leben, dass wir ja unstet sind. Mal sind wir begeistert und dann sind wir so richtig dabei, ne? Wir haben so einen richtigen Lauf und dann kommt irgendwas, wodurch wir irgendwie matt werden, müde werden. Irgendwelche Ablenkungen, seien es irgendwelche schönen Dinge, die uns plötzlich aus dem Ruder bringen und uns so stark gefangen nehmen, dass wir vergessen einfach. Oder dass uns die Zeit fehlt zum Gebet. Oder aber manchmal, und das erscheint uns manchmal komisch, aber es ist wirklich so, wenn es uns richtig schlecht geht, für manche ist es selbstverständlich, in der Not zu Gott zu schreien. Aber manchmal klaut einem irgendwie Krankheit, Not, Last, Sorgen. Die belasten einen so sehr, dass man auch nicht mehr zu Gott wirklich kommt. Vielleicht lässt man nochmal so ein Stoßgebet los, aber wirklich ins Gebet gehen. Wie Gott uns das eigentlich lehrt in seiner umfassenden Art und Weise, das sagt der Paulus so schön im Philipperbrief, Kapitel 4, sagt er, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mit Danksagung, in Gebet und Flehen. So das weite Spektrum des Gebetes. Wenn du jemand bist, der irgendwie sehr wenig betet und irgendwie mit Gebet nicht so viel anfangen kann, dessen Gebet manchmal einfach nur darin besteht, zu sagen, lieber Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ich sagte, Gebet ist mehr. Gebet ist viel, viel mehr. Es ist wirklich die direkte Kommunikation mit unserem Vater im Himmel. Und er hat uns dafür die Tür geöffnet. Und ja, wir haben verschiedene Gebetstreffen in der Gemeinde und ich freue mich, am Dienstagmorgen sind jetzt am Dienstag zum Beispiel wieder mal 2, 3 Leute da gewesen, die lange nicht da waren oder vielleicht noch nie da waren. Jens, das verrate ich jetzt nicht. Das können wir nachher sagen. Kann ich dir nachher sagen. Und jedenfalls ist es schön zu sehen, dass wir volle Gebetsveranstaltungen haben. Und manchmal sind sie nur kleine Gebetsveranstaltungen, aber ich empfinde, Gott schenkt den einen oder anderen, der dazukommt. Und ich kann nur dafür werben und darum, ja, euch sagen, dass es lohnt sich zu beten. Warum? Weil diejenigen, die beten, die sehen auch die Gebetserhörungen und die werden in ihrem Glauben gestärkt. Wir haben am Donnerstagabend intensiv auch für unseren Einsatz am Samstag hier im Café gebetet und gerade diese Verse aus Kolosser, wo Paulus schreibt, betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden. damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Ich habe den Eindruck wirklich sehr stark gehabt, dass Gott am Samstag eine Tür des Wortes geöffnet hat. Dass es möglich war, so vielen Leuten, die das Evangelium von Jesus noch gar nicht gehört haben, dass sie es hören konnten. Und dass sie nicht nur einen schönen Nachmittag hier im Café hatten, die Gastfreundschaft und Liebe erlebt haben, die Zuwendung, persönliche Gespräche, einfach so eine tolle Zeit einfach, sondern dass auch eine Tür des Wortes aufgegangen ist. Und empfinde, das ist eine ganz klare Gebetserhörung von dem, was wir gebetet haben. Also, Gebet ist etwas, wo wir immer wieder zu aufgerufen werden und woran wir festhalten sollen, wo wir nicht aufhören sollen. Und besonders ist es für die Geschwister wichtig, die Fürbitte für Geschwister, die in Not sind, die unter Verfolgung stehen, für Geschwister, die in der Verkündigung des Evangeliums besonders herausgefordert sind, Geschwister, die schwer krank sind, die durchgetragen werden müssen im Gebet. Auch Geschwister, die schwach sind, in verschiedener Hinsicht. Ja, und auch beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Darin treu zu sein. Wie viele von uns sitzen hier, weil es Menschen gegeben hat, die über lange Zeit treu für uns gebetet haben? Das wissen wir meistens gar nicht. Viele von den Jüngeren hier, die sitzen hier, weil sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, aber eigentlich nur deswegen, weil sie gläubige Eltern hatten, die von Anfang ihrer Geburt an für sie gebetet haben. Was für ein wunderbarer Dienst. Und insofern lasst uns festhalten am Gebet. Gut, jetzt geht es weiter. Das Gebet ist die eine Seite. Dieses hinein in die Gebetszelle. Als frommer Mönch in seine Zelle hineingehen und Gemeinschaft mit Gott haben. Die Dinge bewegen, die Gott auf dem Herzen hat. Die eigenen Lasten bei Gott ablegen. Aber eben auch sich von Gottes Geist führen lassen in die Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen. Und dafür zu beten, im Gebet dafür zu ringen, das ist das eine. Aber es kommt immer noch etwas anderes dazu. Das eine ist das Gebet, das andere ist hinausgehen in die Welt. Wir leben nicht in einem frommen Kloster, wo wir alle uns einfach nur zum Gebet zurückziehen, sondern wir leben mittendrin in der Welt. Jesus hat gesagt, ihr seid nicht von der Welt. Ich habe euch herausgeholt aus der Welt. Ihr seid nicht mehr von der Welt. Ihr seid Kinder Gottes. Aber jetzt sende ich euch. Ihr seid jetzt wieder in der Welt. Ich nehme euch nicht hinaus. Gottes Plan ist nicht, alle, die zum Glauben kommen, sofort zu entrücken. Das war Gottes Plan nicht, sondern er lässt uns hier. Er gibt uns noch eine weitere Lebensspanne auf dieser Erde, nachdem wir seine Kinder geworden sind, um selbst das Licht der Welt zu sein, wie Jesus gesagt hat. Ihr seid das Licht der Welt. Er lebt in uns. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, er strahlt in uns und durch uns hindurch in diese Welt hinein. Und das können wir nicht, wenn wir einfach nur im Gebetsraum sitzen bleiben. Nein, wir müssen hinaus. Es gibt die Geschwister, die ihre Probleme haben, ins Gebetszimmer hineinzugehen oder in die Gebetsgruppe. Es gibt auch die Geschwister, die ihre Probleme haben, wenn es dann heißt, rauszugehen, den Menschen in dieser Welt zu begegnen. Und es gehört aber beides zusammen. Diese Aussagen, die Paulus hier trifft, sind nicht, okay, die einen gehen bitte ins Gebetszimmer und die anderen gehen raus. Nein, wir leben alle in dieser Welt. Und wir alle sollen im Gebet sein Und klar gibt es Geschwister, die intensiver in den Gebetsdienst hineingehen, die stärker die Gebetsgruppen frequentieren, die treue Beter sind. Und es gibt auch die, die vorne dabei sind, wenn es darum geht, mit Menschen in Kontakt zu treten, die Jesus noch nicht kennen, mit ihnen über Jesus zu sprechen. Und es gibt die einen, die ihre Schwäche haben im Gebet und die anderen, die ihre Schwäche haben im Rausgehen. Am besten wäre es natürlich, wenn du nicht in beiden Bereichen deine Schwächen hast. Das würde bedeuten, dass du noch sehr unreif bist. Lass uns ausstrecken nach dem Wachstum, dass wir wachsen im Gebet, aber auch in diesem zweiten Bereich, was wir jetzt betrachten wollen. Da sagt Paulus mit Timotheus, sie schreiben, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Okay. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Das, worum es Paulus und Timotheus hier hauptsächlich geht, ist schon das, was gesagt wird. Er hat ja vorher auch davon gesprochen, betet dafür, dass eine Tür des Wortes geöffnet wird. Dass ich reden kann, dass ich das Geheimnis bekannt machen kann, dass Christus bekannt wird unter den Menschen. Und so geht es hier auch darin, dass wir reden sollen. Aber nicht nur um das Reden geht es. Denn das Wort Wandel bedeutet immer der Lebenswandel. Das Gehen, Umhergehen. Wie gesagt, nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und die Glotze missionieren, sondern rausgehen zu den Menschen hin. Sich aufmachen, umhergehen, wandeln. Und dann eben auch nicht nur umhergehen, sondern mein Lebenswandel. Wie verhalte ich mich? Wie ist mein Verhalten den Menschen gegenüber? Und Paulus und Timotheus sagen, ja, es bedarf Weisheit im Umgang mit den Menschen, die draußen sind. So, jetzt ist die Frage, was heißt denn, die draußen sind? Das bedeutet ja, es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Entweder du bist in oder du bist out. Und was heißt das genau? Lass uns das mal lesen in Offenbarung, Kapitel 22. Ich sage euch, es ist ein heftiges Wort. Offenbarung 22, 15. Da steht erstmal, oder wir lesen erstmal Vers 15, lesen aber auch gleich Vers 14. Vers 15 steht was über die, die draußen sind. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Also hier ist eine Aufzählung von verschiedenen Sünden, aber nicht nur von den Sünden, sondern von Menschen, die diese Sünden sich zu eigen gemacht haben. Sie lieben die Sünde und tun sie. Sie leben darin. Deswegen sind sie nicht einfach nur Menschen, die Unzucht getrieben haben, nicht nur Menschen, die gezaubert haben, nicht nur Menschen, die einen Mord begangen haben, sondern es ist ein Teil von ihnen. Sie sind Mörder, Unzüchtige, Zauberer, Götzendiener, Menschen, die die Lüge lieben und tun. Sie sind draußen, out. Das ist das klare Zeugnis der Schrift. Es gibt einen Tag, wo entschieden wird, wer ist drin und wer ist draußen. Und das Wort Gottes sagt darüber, das ist das Gericht Gottes, wo in Gerechtigkeit Gericht gehalten wird. Wer bestimmt über das Recht? Wer bestimmt über die Gerechtigkeit? Wenn ich mich vor Gottes Thron stelle und er als Richter mein Leben beurteilt, dann werde ich sagen, Gott, ich habe mich immer an die Gesetze unseres Landes gehalten. Dann wird er sagen, das ist gut und schön, aber diese Gesetze sind nicht die entscheidenden Gesetze, nach denen ich richte, sondern ich richte in Gerechtigkeit nach meinem Gesetz. Also, nicht zuallererst die Frage, bin ich ein Krimineller oder bin ich immer ein braver Staatsbürger gewesen? Sondern die Frage, entspreche ich dem Maßstab der Gerechtigkeit Gottes? Und da werden hier ganz konkrete Dinge aufgezählt, die dem entgegenstehen. Es gibt noch andere Aufzählungen, da taucht eine Menge anderer Zeugs auf. Wir werden gleich auch noch eine andere Stelle lesen. Wenn ich in diesen Sünden, und das heißt diesen Übertretungen, lebe, wenn ich das, was in mir ist als Sünder, nämlich dass ich getrieben bin dazu, die Grenzen Gottes zu übertreten, wenn ich darin lebe und wenn ich darin bleibe, dann wird an dem Tag des Gerichts ein Out kommen. Du bist draußen. Dagegen steht in Vers 14, wer drin ist. Und überraschenderweise sind das nicht unbedingt nur die Menschen, die nie solche Übertritte gemacht haben, denn da gibt es nur einen von, der nie übertreten hat. Sondern es sind die, wie hier steht, glückselig, die ihre Kleider waschen. An anderer Stelle wird uns gesagt in der Offenbarung, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Sie sind drin. Warum? Weil sie aus ihrer Sünde heraus zurück umgekehrt sind zum lebendigen Gott und das Reinigungsmittel angenommen haben, was Gott für sie vorbereitet hat. In und out, drin und draußen. Lass uns nochmal 1. Korinther 5 auch nochmal dazu lesen. Und da lesen wir auch schon ein bisschen genauer, was es dann heißt, in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, zu leben und handeln. Das ist ja eine Beschreibung von etwas, was noch kommen wird. Aber auch heute schon kannst du wissen, ob du drinnen oder draußen bist. Auch heute schon kannst du sicher sein, dass du drin bist. Das Waschen im Blut des Lammes ist nicht etwas, was du erst tust, wenn du vor das Gericht kommst. Wenn du erst vor das Gericht kommst, dann ist es schon zu spät. Hier steht in 1. Korinther 5, Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was haben wir zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Paulus macht hier deutlich, es gibt einen Unterschied in dem Verhalten gegenüber einem Bruder und einem, der draußen ist. Ja, es gilt auch jetzt schon. Wenn du dein Leben gewaschen hast im Blut des Lammes, wenn du mit Überzeugung gleich des Herzens das Abendmahl nimmst und sagst, Jesus, ich nehme deine Gnadengabe an, dein Blut, was du für mich vergossen hast, für meine Sünde, ich nehme das an. Ja, ich nehme es an, dass du deine Gerechtigkeit gegeben hast, damit ich gerecht gesprochen werde und dass du meine Sünde auf dich genommen hast. Wenn du das von ganzem Herzen in diesem Glauben nimmst, dann hast du deine Kleider reingewaschen im Blut des Lammes. Dann bist du drinnen. Dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du ein Bruder, eine Schwester. Diejenigen aber, die draußen sind, ja, das sind Habsüchtige, Räuber, Götzendiener, Unzüchtige, Lästerer, Trunkenbolde. Und was sagt Paulus in der Weisheit Gottes, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten sollen? Wir sollen nicht den Umgang meinen. Unsere Tendenz ist doch so, als Geschwister, die wir uns danach ausstrecken, ein heiliges, frommes Leben zu führen, dass wir uns aus der Welt zurückziehen, ins Kloster gehen, okay? Nichts zu tun haben mit dieser dreckigen, sündigen Welt. Paulus sagt nein. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Aber ihr seid in der Welt und ihr sollt auch in der Welt sein. Ihr sollt weise umgehen mit den Menschen draußen. Also ist da nichts verkehrt dabei, mit Menschen zu reden, die nicht gläubig sind. Mit Menschen zu essen, die nicht gläubig sind. Es sind alles Sünder, ja, richtig. Aber Jesus hat auch gesessen mit den Sündern. Er ist das Licht der Welt. Damit überhaupt Menschen das Licht sehen und wahrnehmen können, muss das Licht zu den Menschen hinkommen, muss das Licht in die Finsternis hinausgehen. Wir müssen uns aufmachen zu den Nachbarn, zu den Kollegen, zu den auch zum Flüchtlingsheim, zu den Menschen um uns herum, auch in unsere Familien, zu einer ganz furchtbar bescheuerten Familienfeier. Ja, ist doch so, oder? Ihr kennt das doch. Kann ja manchmal ganz furchtbar sein, wenn das Ungläubige sind. Was Paulus hier auch sagt, und das will ich jetzt nicht vertiefen, ist, dass wir als Kinder Gottes natürlich nicht so bleiben können, darin leben können, in der Sünde, in der wir vorher gelebt haben. Das sagt er dann auch später in Kapitel 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Sie sind out. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzentiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Wir unterscheiden uns von der Welt, von den Menschen draußen, nicht in dem, wie wir gelebt haben. Wir sind Sünder, wie jeder andere Mensch auch. Und es ist auch wichtig, manchmal sich daran zu erinnern. Paulus erinnert die Geschwister daran, ja, ihr seid es gewesen. Und dann sagt er aber das, was so wichtig ist, warum wir drinnen sind. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Neu gemacht, reingewaschen, durch das Blut des Lammes, reingewaschen, neu gemacht, durch den Geist Gottes, geboren aus dem Geist, Kinder Gottes. Jetzt gehöre ich nicht mehr zu denen, die draußen sind. Ich bin kein Unzüchtiger, kein Knabenschinder, kein Dieb, kein Habsüchtiger, kein Trunkenbold, kein Lästerer, kein Räuber mehr. Sondern ich bin ein Heiliger. Kann ich dann noch weiter darin leben, in dem, worin ich gelebt habe? Natürlich nicht. Deswegen sagt Paulus im Kapitel 5, wenn jemand meint, er ist ein Bruder, eine Schwester, er ist geheiligt, er ist gereinigt, reingewaschen und lebt weiterhin in dieser Sünde, in der er vorher gelebt hat, dann macht einen radikalen Schnitt. Und das ist, hört sich sehr hart an. Aber es macht einfach deutlich, als Kind Gottes kann ich doch nicht weiter in der Sünde leben. Kann ich doch nicht weiter Gott betrüben und meine Mitmenschen betrüben. Kann ich doch nicht weiter Verderben anrichten. Wenn ich den Geist Gottes empfangen habe, dann will ich das doch eigentlich auch nicht, oder? Wenn ich dann tatsächlich hinfalle und sündige, was passiert? Immer wieder passiert es. Mir passiert es immer wieder. Dir passiert es immer wieder. Dann sollen wir nicht darin bleiben, sondern sollen wieder zurückkehren. Sollen auch deswegen heute Abend das Abendmahl nehmen, um all das bei Jesus abzuladen. Um uns wieder neu dessen zu vergewissern, dass wir reingewaschen sind, dass wir zu Jesus gehören, dass wir ihm nachfolgen und dass diese Sünde keine Macht mehr über uns hat. Dass wir neu gestärkt werden durch den Heiligen Geist, in einem heiligen Wandel auch zu gehen. Wie wir es in diesem ganzen Kolosserbrief auch gelesen haben, was das alles im Einzelnen bedeutet. Mit Weisheit gegenüber denen draußen zu leben, zu wandeln, heißt nicht, ein Schauspiel vorzuspielen. Weisheit hat nichts mit Heuchelei zu tun. Manchmal tendieren wir vielleicht dazu, nach außen hin eine fromme Maske aufzusetzen. Wir tun so, als ob wir die Heiligen sind. Wir sind nicht offen und ehrlich, auch über unser eigenes Versagen. Wir sind nicht offen und ehrlich damit, dass wir sagen, ja, mir ging es genauso oder mir geht es genauso wie dir. Aber, und dann kommt das Zeugnis. Dann kommt unser Zeugnis, wird unser Zeugnis stark. Erst da, wo wir in Weisheit dem anderen auch zeigen, ich bin nicht irgendwie von einem anderen Planeten, obwohl ich nicht von dieser Welt bin. Christus hat mich herausgeholt aus dieser Welt. Aber ich bin nicht anders, ich bin wie du. Denn Christus selbst ist wie du geworden, oder? Er ist selbst Sünder geworden am Kreuz. Hat er sich schlachten lassen, hinrichten lassen als einer der größten Sünder. So ist auch meine Sache, zu den Menschen draußen hinzugehen und nicht irgendetwas Frommes vorzuspielen, sondern die Wahrheit zu sprechen, die Wahrheit über mich selbst und über das Evangelium. Wandelt in Weisheit. Und wenn dir Weisheit mangelt, sagt Jakobus so schön, 1 Vers 5, wenn dir Weisheit mangelt, dann bete, dann gehst du wieder zurück hier in Vers 2 und 3, 4. Dann gehst du wieder ins Gebet und sagst, oh Herr, dann gib mir bitte Weisheit, wenn ich jetzt meinem Nachbar begegne. Gib mir doch Weisheit, wie ich mit ihm umgehe. Gib mir Weisheit in meinem ganzen Wandel. Dass ich ihm nichts vorspiele, dass ich ihm nichts vormache, dass ich ihn nicht fromm abschrecke. Dass ich ihm nicht vor den Kopf stoße, dass ich ihn nicht mit einem Bibelspruch irgendwie eine Latte über den Kopf baller. Kauf die rechte Zeit aus. Ergreif den Moment. Das ist das eigentlich, was hier steht. Es gibt eine gewisse Zeitspanne, Geschwister, die wir noch haben, die du persönlich hast in deinem in deiner Lebenszeit. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch sind. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bietet jemand mehr? Vielleicht, aber manchmal ist es auch so, bei bestimmten Menschen, es kann sein, dass du diesen Menschen, dass du mit ihm nur 5 Minuten hast. 5 Minuten. Und du hast gebetet, dass Gott eine Tür des Wortes öffnet. Und in diesen 5 Minuten ist sie plötzlich offen, die Tür des Wortes. Dann nutze die Zeit, nutze den Moment. Suche, dass du das Herz eines Menschen erreichst, dass da das Licht leuchtet, hineinstrahlt in das Leben dieses Menschen. Und wie oft habe ich schon solche Momente verpasst? Wie sehr brauche ich Gottes Vergebung und Gnade, weil ich so oft versagt habe darin, die Zeit auszukaufen. Dank sei Gott, dass es Momente gab, wo ich die Zeit genutzt habe, wo ich den Moment genutzt habe. Herr, ich will lernen, mehr die Zeit zu nutzen, die da ist. Ich will sehen, dass die Zeit kostbar ist. Es ist nur wenig Zeit. Die Zeit ist begrenzt. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Ein schönes, kurzes, knackiges, knappes Wort. Alle Zeit in Gnade. Was bedeutet das? Alles, was ich sage, soll von der Gnade Gottes durchtränkt sein. Mein Herz soll von der Gnade Gottes bestimmt sein. Was dann aus meinem Herz hinauskommt und aus meinem Mund, das ist dann in Gnade getränkt. Und zwar die Gnade, die ich empfangen habe, die Gnade, dass ich ein Kind Gottes sein darf, die Gnade, dass ich die Liebe Gottes erfahren darf, die Gnade, dass ich die Wahrheit kennenlernen durfte über mich selbst und über Gott, die Gnade, dass ich ewiges Leben umsonst geschenkt bekommen habe, die Gnade, dass ich ein Geliebter bin, ein Geheiligter, Gereinigter, nicht aus dem, was ich getan habe, sondern was Jesus für mich getan hat. Die Gnade, ich habe sie empfangen, ja noch viel mehr, ich habe so viel Gnade empfangen, so viel Gnadengaben darüber hinaus, Geschenke, Kräfte, Wirkungen. So viel Gnade habe ich empfangen und dieses Bewusstsein der Gnade, dass ich in der Gnade lebe, dass ich gerechtfertigt bin. Davon soll mein Reden beeinflusst sein. Davon soll mein Reden bestimmt sein. Was ist das Gegenteil davon? Das ist, wenn mein Reden von Selbstgerechtigkeit bestimmt ist. Wenn ich in dem Bewusstsein rede, oh, ich weiß Bescheid. Ja, ich bin der Crack. Ich habe Ahnung. Ich kann das. Ich krieg das hin. Stolz, Selbstgerechtigkeit. Das ist das Gegenteil von dem Wort in der Gnade. Und was meistens damit genau zusammenhängt, ist meine Haltung gegenüber demjenigen, mit dem ich rede. Die Haltung eines Selbstgerechten ist abwertend, erniedrigend, richtend. Ich richte mein Gegenüber. In Gnade heißt, dass ich im Bewusstsein dessen, dass ich Gottes Gnade brauche, dass ich von Gottes Gnade abhängig bin und dass Gottes Gnade auch für meinen Nächsten, für den Menschen da drüben, der Jesus noch nicht kennt, für ihn gilt auch die Gnade. Auch ihm gilt die Gnade Gottes. Es ist Gnadenzeit. Und so soll unser Reden, unser Wort in Gnade sein. Mit Salz gewürzt. Komischer Halbsatz hier. Was heißt das? Soll ich immer einen Salzstreuer mithaben? So, ne? Und wegen so einmal auf die Zunge sagen. Bei jedem Wort, was ich spreche. Was mag das bedeuten? Es gibt da unterschiedliche Auslegungen zu. Es gibt Ausleger, den ich sehr schätze, der meint, die Alten haben das immer auch als Witz und Esprit sozusagen, ne? Dass es dass es eine gewürzte Rede ist sozusagen. Ne? Ich würde mich eher an das halten, was Jesus selbst gesagt hat in Matthäus 5, Vers 13. Sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das Salz hat keine Kraft, so wie das Licht keine Kraft hat. Das Licht hat keine Kraft, wenn es unter den Scheffel gestellt wird. Wie bekommt es Kraft, indem es auf den Leuchter gestellt wird? Was sagt Jesus, wie deutet Jesus dieses Gleichnis? Er sagt, in eurem Wandel, in eurem Leben soll es sichtbar werden, in euren Werken. Es sollen Werke sein, die nicht auf mich bezogen sind, sondern die Menschen dazu inspirieren, Gott zu preisen. Nicht, dass Leute mir auf die Schulter klopfen, sondern dass sie Gott auf die Schulter klopfen. So würde ich sagen, mit Salz gewürzt ist, ja, meine Rede soll nicht eine hohle, leere Rede sein, sondern sie soll übereinstimmen mit meinem Zeugnis. Sie soll übereinstimmen mit meinem Wandel. Das ist wahres Salz der Erde. Nicht nur, dass wir fromm reden, nicht nur, dass wir das Evangelium der Gnade verkünden, sondern dass es auch sichtbar wird in unserem Leben. Die lebensverändernde Kraft des Evangeliums in unserem Leben. Das ist das Salz, was die Suppe würzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das fand ich nochmal spannend, mir das nochmal genauer anzugucken, weil hier eigentlich steht, wir sollen, das ist eigentlich ein Satz, euer Wort sei allerzeit in Gnade mit Salz gewürzt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Im Griechischen ist das ein bisschen komplizierter, wie das ne, vom Satzaufbau. Es bedeutet eigentlich dieses, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Es ist notwendig für euch, zu wissen, wie ihr einem jeden antwortet. Petrus hat gesagt, seid allzeit bereit, wozu? Über die Hoffnung, die in euch ist, Auskunft zu geben. Wenn Leute dich fragen, sollst du wissen, wie du antworten sollst, steht hier. Und das Wort wissen bedeutet eigentlich, es ist im Perfekt, dieses Verb, und es ist eigentlich eine abgeschlossene Handlung der Vergangenheit, deren Ergebnisse in der Gegenwart noch existieren. Also, du hast dich schlau gemacht. Du hast etwas herausgefunden. Du hast etwas ermittelt. Du hast etwas erforscht, nämlich was, wie du antworten sollst, denen, die draußen sind, die dich fragen. Wir lesen oft die Verse von Jesus, der sagt zu seinen Jüngern, wenn die Leute euch vor Gericht zerren, dann bereitet euch nicht darauf vor, was ihr antworten sollt, sondern seid ganz ruhig, der Heilige Geist wird durch euch sprechen. Und mit diesem Wort gehen wir dann zu unserem Nachbarn oder zu unserem Nächsten oder was weiß ich, in unsere Klasse oder auf die Arbeit und denken so, naja, der Heilige Geist wird mir das schon eingeben, ne, wenn die Leute mich fragen. So. Ich glaube, hier sind zwei unterschiedliche Dinge angesprochen. Jesus hat den Jüngern das gesagt, unter Verfolgung wird es geschehen, dass ihr vor Gericht gezerrt werdet. Ihr werdet unter Druck geraten, macht euch heute noch keine Sorgen darum. Über die Ängste von morgen. Macht euch keinen Kopf drum, was ihr dann sagen sollt, wenn sie euch anklagen, wegen irgendwelcher Geschichten. Macht euch keinen Kopf drum. Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier sagt aber der Geist Gottes, bereite dich vor. Studiere das Wort. Lerne das Wort deines Gottes kennen. Und beschäftige dich auch mit dem, was die Leute draußen so erzählen, was die für Fragen haben, was die für Argumente vielleicht, Argumente in Anführungsstrichen, gegen den Glauben haben. Und es gibt einige tolle Geschwister, die das machen. Ein ganz hübsches Beispiel ist der John Lennox aus Großbritannien, ein toller Mathematiker, der Jesus lieb hat, der zu seinem Wort steht, der trotzdem ein genialer Wissenschaftler ist, Naturwissenschaftler auch, der immer wieder irgendwelche heftigen Debatten mit großen anderen Wissenschaftlern hält und der mutig in dieser Sache arbeitet, Gedankenarbeit vornimmt, forscht, sucht in der Schrift, aber auch darüber hinaus, um Menschen dieses Wort weiterzugeben, das Wort der Gnade, um antworten zu können, wenn jemand fragt, und zwar jedem Einzelnen. Er ist nun derjenige, der sich hauptsächlich auf die Naturwissenschaftler nun eingeschossen hat. Aber es gibt noch viele andere Menschen. Jeder ist einzeln, jeder ist ein Individuum und jeder ist anders. Und jeder braucht andere Antworten, oder? Du hast eine ganz andere Antwort gebraucht als ich. Und Gott hat sie uns geschenkt. Auf die eine oder andere Art und Weise. Gott ist nicht abhängig von uns, Geschwister, okay? Und von unserem Forschen und Suchen. Denn auch im Forschen und Suchen brauchen wir Gottes Hilfe, oder? Wir können ja noch so viel forschen und irgendwie kriegen wir plötzlich einen Knoten im Kopf. Na, und steigen nicht mehr durch. Aber das Wort ist inspiriert vom Heiligen Geist. Es ist die Wahrheit und es ist die Weisheit Gottes. Lass uns das mal hier aufschlagen in 2. Timotheus. Das macht uns weise. 2. Timotheus 3. Viele von euch kennen die Verse. Ich lese trotzdem. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Was sagt das Wort hier? Für deinen Lebenswandel, wenn du einen Lebenswandel in Weisheit gegenüber denen da draußen führen willst, das Wort hilft dir. Es gibt dir die richtige Richtung. Es hat sogar Kraft. Und dann ist dieses Wort auch noch nützlich dazu, dass du lehren, unterweisen, überführen kannst. Also, ich kann euch nur dazu ermutigen, geht ins Wort, studiert das Wort, lest und lernt das Wort, damit ihr Antwort geben könnt. Weißt, eine ganz süße Schwester am Samstag hat sie intensiv lange mit einem hier geredet, mit einem Gast, der nicht an Jesus glaubt. Und sie hat mir hinterher bekannt und hat gesagt, oh ja, das Gespräch lief so und ich wollte eigentlich, dass es mehr aufs Zentrum geht. Aber mir fielen dann, ich dachte so, jetzt irgendwie fielen mir die Bibelstellen nicht ein. So, ne? Und ja, es ist nützlich, Bibelstellen auswendig zu lernen. Für eine solche Situation. Wenn man weiß, na, und dass man seine Bibel parat hat, wenn man sie nicht 100% auswendig kann, dann zumindest weiß, wo es steht, um es dann zu suchen, zu finden und vorzulesen. Es dient zur Überführung, zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Menschen lernen die Gerechtigkeit Gottes kennen und werden mit der Hilfe des Heiligen Geistes überführt, wenn wir in Gnade das Wort ausrichten. Ja, lasst uns doch jetzt einfach noch eine Zeit nehmen, wo wir die Gnade Gottes einfach aufnehmen in uns, wo wir die Gnade Gottes suchen, wo wir uns erneuern lassen in der Gnade, dass wir den Menschen draußen wirklich so begegnen können, wie Gott das will, wie es Gott verherrlicht, dass wir wirklich Salz und Licht sind draußen, dass das Wort, was wir sprechen, in Gnade getränkt ist, dass es würzig ist durch unser Leben. Okay. Jesus, wir preisen dich und danken dir für deine Gnade, die du uns geschenkt hast, dass du gekommen bist, ein sündloses Leben geführt hast und nicht den Preis dafür in Empfang genommen hast, sondern dass du unseren Lohn empfangen hast, damit du uns den Preis schenken kannst, den du errungen hast. Ja. Wir danken dir, dass du gestorben bist, dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast, am Kreuz von Golgatha, und dass du ja dein Leib und dein Blut gegeben hast, um uns zu reinigen, dass wir unsere Kleider waschen können, dass wir drin sein dürfen, dass wir Teil deiner Familie sein dürfen, Herr. Und nicht aufgrund dessen, dass wir gerecht sind, sondern dass du uns gerecht gemacht hast. Wir wollen neu eintauchen in diese Gnade jetzt, in dieser Zeit, die wir noch haben, zusammen vor deinem Thron, und bitten dich, dass du dieses Mal wirklich für uns zum Segen werden lässt, Herr. Dass du uns begegnest, auch dass du deinen Geist ausgießt über uns, dass du uns stärkst. Ja, Herr, wir preisen dich und danken dir, dass du hier bist und dass dein Geist da ist, um zu reinigen, um zu erneuern, um zu stärken, um auszurüsten, Herr, für den Dienst, zu dem du uns berufen hast, Herr. Amen.